NDR Info. Themen des Tages.
Der grüne Komet Özdemir hat der CDU den Wahlabend in Stuttgart verhagelt. Die Fraktionen im Landtag sind gleich stark, aber macht die Union im Südwesten den Grünen den Führungsanspruch streitig, trotz deren Platz 1? Was lernen die Bundesparteien aus der Farbenlehre in Baden-Württemberg und warum sind die Wähler so gnadenlos zur SPD? Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Es geht heute außerdem um den neuen Ayatollah Khamenei, den Sohn des getöteten iranischen Langzeitherrschers, um die Anklage im Tötungsfall Fabian in Güstrow und um den Feuerball gestern Abend am Himmel über Deutschland. Am Ende war es knapper, als die Prognosen bei Schließung der Wahllokale erwarten ließen. Aber es bleibt wohl Schwarz-Grün mit umgekehrter Wagenreihung. Cem Özdemir, der sein Ministeramt in Berlin aufgab, um in Stuttgart etwas Besseres zu finden, er hält die Grünen vor dem Bindestrich, auch wenn die CDU im Vergleich zur Wahl vor 5 Jahren die Lücke zu den Grünen schloss. Weil sie aber in den Umfragen der zurückliegenden Monate bisweilen weit, weit vor den Grünen lag, fühlt es sich nach einer bitteren Niederlage an, wobei man eigentlich im Landtag genauso viel Sitze hat wie die Grünen. Den Tag in Stuttgart fasst Moritz Klute zusammen.
Auch am Tag nach der Wahl ist für Cem Özdemir klar, wer die Regierung bilden soll.
Ich will eine Koalition der Mitte schmieden, ich will diese Regierung anführen, die das versucht, das Leben der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger besser zu machen.
Persönlich zeigte sich Özdemir gegenüber dem wahrscheinlichen Koalitionspartner CDU. Manuel Hagel zeigte sich im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin weiterhin betrübt, dass er das Ziel, mit der CDU die stärkste Kraft im Land zu bilden und 2 potenzielle Koalitionsoptionen zu haben, nicht erreicht hat.
Und das ist nicht schön und es ist auch eine Niederlage.
Jedoch gäbe es, so Hagel, einiges, worauf die CDU stolz sein könne. Beim Erststimmenergebnis habe seine Partei deutlich vor den Grünen gelegen. Die CDU holte 56 von 70 Direktmandaten. Die künftige Landtagsfraktion stellt genauso viele Abgeordnete wie die Grünen. Auf die Frage, ob es denkbar wäre, dass bei einer grün-schwarzen Koalition das Ministerpräsidentenamt nach 2,5 Jahren von Özdemir auf Hagel wechseln könnte, gibt sich Hagel selbstbewusst.
Klar ist, Partei ist Patt. Jede Partei hat gleich viele Abgeordnete in dem Landtag von Baden-Württemberg und daraus erwächst ein klarer inhaltlicher Anspruch, den wir haben, sollten wir zu Koalitionsverhandlungen kommen. Und da gehört alles auf den Tisch und alles auf den Prüfstand.
Das weitere Vorgehen werde in den Gremien der Partei besprochen, so Hagel. Cem Özdemirs Antwort auf den Vorschlag der Ämterteilung war am Nachmittag dagegen eindeutig.
Bevor jetzt die Frage kommt, wir werden vermutlich auch keine Doppelspitze einführen beim Amt des Ministerpräsidenten. Das könnte ja auch ein Vorschlag sein. Das ist alles nicht meins. Wir sind erwachsen hier. Wir machen erwachsene Politik. Die Situation ist einfach zu ernst für Quatsch aller Art.
Man habe in Deutschland eine geübte Tradition, dass die stärkste Partei den Ministerpräsidenten stelle, so Özdemir. Ebenfalls selbstbewusst zeigt sich die AfD. Ihr Spitzenkandidat Markus Frohnmeier war zufrieden mit den knapp 19% der Stimmen für die AfD Baden-Württemberg.
Das Ergebnis ist für uns extrem gut. Warum? Es ist das beste gemessene Ergebnis der AfD seit Gründung in Westdeutschland.
Und mit Hinblick auf manche Kränkungen der CDU durch Grüne in der sogenannten Sexismusdebatte bot sich Frohnmeier den Konservativen erneut als Koalitionspartner an.
Eigentlich hat die stärkste Kraft die AfD gemeinsam mit der CDU. Und daraus müsste eigentlich auch ein Auftrag entspringen. Und es liegt jetzt im Grunde an der CDU, darüber nachzudenken, ob sie die alberne Brandmauerpolitik aufrechterhalten möchte.
Zusammenarbeit mit der AfD schloss Manuel Hagel erneut aus. Ebenfalls keine Rolle bei der Regierung spielen wird die SPD, die es mit 5,5% gerade noch so in den Landtag geschafft hat. Und die FDP, die dem Parlament nicht mehr angehören wird. Ihre Spitzenkandidaten Andreas Stoch und Hans-Ulrich Rühlke kündigten noch am Wahlabend an, sich von ihren Führungsämtern zurückzuziehen.
Auch in Berlin blickte man zum Auftakt eines Jahres mit voraussichtlich 5 Landtagswahlen von Südwest bis Nordost sehr genau auf Wahlergebnisse und Wählerwanderungen. Für SPD und FDP war das besonders bitter. Die Grünen müssen überlegen, ob die Methode Özdemir auch im Bund anwendbar ist oder ob nicht Robert Habeck das bereits vergeblich versucht hat. Die AfD wächst weiter, während bei der Linken der Schwung vielleicht nachgelassen hat. Chris Berdrow fasst Berliner Reaktionen, Auftritte und Analysen zusammen.
In diesem Punkt sind sich CDU und SPD einig, ihre Ziele haben sie beide nicht erreicht. Die CDU gibt einen schon sicher geglaubten Sieg aus der Hand und verpasst die Chance, nach 15 Jahren wieder die Nummer 1 zu sein in Baden-Württemberg. Die SPD muss froh sein, mit ihrem historisch schlechten Ergebnis überhaupt im Landtag vertreten zu sein. Die Parteichefs Bärbel Baas und Lars Klingbeil treten in Berlin gar nicht öffentlich in Erscheinung. Der Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat immerhin mit ihnen telefoniert.
Wir sind uns einig, dass dieses Ergebnis keine Auswirkungen auf die Koalition hier in Berlin haben wird. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen. Wir werden jetzt bei notwendigen Reformen mehr und substanzieller etwas hinbekommen müssen.
Merz bemüht sich darum, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wahlkämpfer Manuel Hagel den Blick nach vorne zu richten, auf die nächste Chance in knapp 2 Wochen in Rheinland-Pfalz zu verweisen. Das tut auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. In Rheinland-Pfalz sind es schließlich CDU und SPD, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und hier rechnen sich die Sozialdemokraten Chancen aus.
Auch da sieht man, dass die Konzentration auf die Kandidatenfrage eine große Rolle spielt. Und da sind wir mit Alexander Schweizer gut aufgestellt. Wir haben einen total beliebten, auch bekannten Ministerpräsidenten, der jetzt für uns ins Rennen geht und der im Endspurt ist.
Friedrich Merz gibt in Berlin ebenfalls den Wahlkämpfer, wirbt um Erst- und Zweitstimme für die CDU und buhlt ganz offen um alle Rheinland-Pfälzer, die mit dem Gedanken spielen, FDP zu wählen.
4% für die FDP sind 4% zu wenig für die CDU und deswegen möchte ich auch gerne alle Wählerinnen und Wähler der FDP auffordern, jetzt die CDU in Rheinland-Pfalz zu wählen.
Das Signal, das CDU und SPD vorerst senden, ist also klar. Nach der Wahl ist vor dem Wahlkampf. Erstmal richtet sich der Blick nach Rheinland-Pfalz. Erst danach dürfte sich herauskristallisieren, was der Start ins Wahljahr für Schwarz-Rot im Bund bedeutet. Die Partei, die auch in Rheinland-Pfalz mit Enttäuschungen leben muss, wird ein Problem haben. Unangenehme Fragen muss sich der Kanzler schon heute anhören. Nach eher mauen persönlichen Beliebtheitswerten, nach Reformen, die nur schleppend starten, nach Befürchtungen in der Partei, die CDU könnte in der Koalition mit der SPD an Profil verlieren, wenn es zum Beispiel um eine Aufweichung der Schuldenbremse geht.
Das weiß auch die SPD. Eine weitere Verschuldung kommt nicht in Frage, mehr geht nicht.
Auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf macht deutlich, dass die Diskussionen um das Profil der SPD nicht aufhören werden. Im Gegenteil. Die Partei hat als Problem ausgemacht, dass sie mit ihren Themen oft nicht durchdringt.
Uns wird zu wenig zugetraut, dass wir die Kraft sind, die am Ende wirklich die Arbeitsplätze auch in Deutschland sichert. Und das müssen wir viel stärker hinbekommen. Das ist eine Aufgabe, die wir auch in anderen Landtagswahlkämpfen uns stellen müssen.
Mehr eigenes Profil zeigen, das geht in Koalitionen häufig auf Kosten des Koalitionspartners. Nach der Wahl in Rheinland-Pfalz in knapp 2 Wochen wird klar sein, welcher der beiden Partner die größeren Probleme hat.
Und über den Ausgang der Baden-Württemberg-Wahl habe ich mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder gesprochen, emeritierter Professor an der Universität Kassel und bis 2024 Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Auf die Sozialdemokraten blicken wir gleich noch ausführlich, erstmal aber auf die beiden Parteien, die in Baden-Württemberg seit 10 Jahren koalieren und wohl auch 5 weitere Jahre koalieren werden, also Grüne und CDU. Die Bundesgrünen haben die Erfolge ihres Landesverbands im Südwesten nie so ganz für voll genommen und das eben auf Winfried Kretschmann als schrulligen, aber beliebten Typ geschoben. Ist es doch mehr, wenn Özdemir, der politische Enkeltrick gewissermaßen, so gut gelungen ist?
Auf jeden Fall. Man kann schon sehen, dass in Baden-Württemberg den Grünen eine Imprägnatur des Landes gelungen ist, die durchaus eine grüne Handschrift trägt, die deutlich macht, dass man Ökologie und Ökonomie verbinden kann und dass das Ganze sich nicht an maximalen programmatischen Forderungen bricht, sondern an der Fähigkeit, Dinge durchzusetzen. Und da hat Baden-Württemberg mit seinen Grünen ein Prä. Und wenn man so will, ist diese Wahl die Wiederauferstehung der Grünen, die ja nach dem Heizungsgesetz 2023 seitens der Union als Hauptgegner ausgeschrieben worden ist. Und mit diesem Wahlsieg haben sie sich zurückgemeldet.
Die CDU hat zugelegt, auch deutlich, wenn eben auch nicht bis auf Platz 1, obwohl ja auch die AfD geklettert ist. Also schadet der CDU das Regieren an der Seite der Grünen nun oder nutzt es ihr mehr im politischen Wettbewerb?
Ich würde es mal so sagen, es schadet ihr, dass sie keine guten Kandidaten hervorbringt, die im Wettbewerb mit Kandidaten der Grünen bestehen können. Es schadet ihr, dass sie nur eine schwache Mobilisierungsfähigkeit hat. Und insofern ist das erfolgreiche Scheitern der Union bei diesen Wahlen symptomatisch, weil ihr fehlt am Ende dann das, was man als Fortune bezeichnen kann, was sich aber eng in der Persönlichkeit des Spitzenkandidaten verdichtet.
Die SPD ist zerrieben worden. Kann sie Stuttgart als schwieriges Pflaster einfach abhaken und sich in 2 Wochen in Mainz sanieren? Auch weil der Linken im Westen vielleicht ja auch ein wenig die Puste ausgeht und das BSW mit 1,4% im Startblock hängen blieb. Ist es also gar nicht so schlimm?
Mehr oder weniger alternativlos, dass sie das abhakt, weil sie ist zerrieben worden zwischen den beiden Blöcken, hatte einen schwachen Spitzenkandidaten und war auch programmatisch nicht wirklich gut erkennbar mit ihren Positionen. Insofern bleibt der SPD nichts anderes übrig, als auf Rheinland-Pfalz zu hoffen, dass sich dort ein ähnlicher Effekt durchsetzt, wie er sich in Baden-Württemberg gezeigt hat, dass nämlich die Personality des Spitzenkandidaten das Maß der Dinge ist.
Warum sind Ihre früheren Wähler so gnadenlos mit der SPD, Professor Schröder? Also, sie erneuert sich ja permanent, auch personell, hat sich verjüngt. Sie hat Ministerinnen und Minister im Rampenlicht in Berlin. Sie stellt sich der AfD entschlossen entgegen. Und sie liefert ja auch von Rentenerhöhung jetzt bis Verteidigung des Rechts auf Teilzeit. Und sie hat Geld für Investitionen locker gemacht, das Dogma Schuldenbremse überwunden. Was soll sie noch tun?
Naja, sie hat nicht den Lauf, den man braucht, um mit diesen Ergebnissen wirklich reüssieren zu können. Sie schafft es nicht, ihre durchaus vorhandenen Punkte in Attraktivitätspunkte zu verwandeln, sondern sie erscheint den Bürgern so ein bisschen als eine rationale Staatsfunktionspartei. Das heißt also eine Partei, die den Staat ins Zentrum ihres Handelns rückt, die Mehrheitsverhältnisse herstellt, zutiefst rational argumentiert und agiert und in diesem Modus wenig Anschlussfähigkeiten, vor allen Dingen an die unteren Gruppen der Gesellschaft erlangt, obwohl sie deren Positionen am weitestgehendsten verfolgt im Vergleich mit Grünen und der Union.
An der AfD, die sich auch als Arbeiterpartei in ihrer Wählerschaft profiliert hat, prallt alles ab. Eigene Affären, erbitterter Personalstreit in ganz vielen Landesverbänden und auch das Aufdecken rechtsextremer Umtriebe. Ist sie jetzt so eine gesamtdeutsche Antisystempartei, die auch mit der Ausgrenzung und von der politischen Ausgrenzung gut leben kann?
Kann man so sagen. Es ist wirklich die Antisystempartei. Sie bedient diejenigen, die voller Sorge auf die weitere Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft schauen, die sich vom System und den dort handelnden Parteien nicht verstanden fühlen. Und in diesem Sinne ist eine Plattform für deren Zorn, für deren Ressentiments und für deren Anerkennung auch. Und damit hat sie eine einzigartige Funktion im Parteiensystem. Und der Anteil derjenigen, die sie wählen, und dies aus Überzeugung tun, wird von Wahl zu Wahl größer, sodass wir hier auch einen Normalisierungs- und Etablierungsprozess beobachten können, der uns ganz deutlich macht, wir haben es hier mit einem längerfristig agierenden Akteur zu tun, der eine gewisse nachhaltige Position für sich beanspruchen kann.
Der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder.
NDR Info. Die Meinung.
Die SPD im steten Sinkflug. In Stuttgart überflog sie die 5%-Hürde nur knapp und wird auf den Oppositionsbänken im Stuttgarter Landtag von der AfD erdrückt. Jan Zimmermann blickt in seinem Kommentar jetzt auf den kritischen Zustand der Sozialdemokraten.
Die SPD kann viel mehr, sagt Markus Söder. Soweit ist es gekommen. Der CSU-Chef hält nach dem desaströsen SPD-Ergebnis in Baden-Württemberg seine schützende Hand über die Sozialdemokraten. Und die tun in Berlin so, als wären ihre 5,5% ein bedauerlicher Ausrutscher. Man sei Opfer des Zweikampfs geworden, Özdemir oder Hagel, Grün oder Schwarz. Inhalte hätten kaum eine Rolle gespielt, sagt Parteichefin Bärbel Baas. Ja, das Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt des Ministerpräsidenten Ministerpräsidenten hat die SPD Stimmen gekostet. Wer Hagel als Landeschef verhindern wollte, wählte im linken Lager Grün. Doch die Parteispitze macht es sich damit viel zu leicht. Generalsekretär Tim Klüssendorf erklärt, Rückschlüsse aus dem Wahlergebnis seien nicht einfach. Doch, sie sind einfach. Wer sich die Befragung von Wählerinnen und Wählern zuletzt am Wahltag anschaut, kennt die Probleme der Partei. Und die Ergebnisse sind nicht wirklich neu und überraschend. Fast 60% meinen, die SPD kümmert sich mehr um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten, aber wenig Geld verdienen. Und ebenfalls rund 60% sagen, die SPD setzt sich zu wenig für die arbeitende Mitte ein. Die Partei weiß also genau, wo ihre Probleme liegen. Statt sich um die arbeitende Mitte zu kümmern, den Verkäufer im Einzelhandel oder die Facharbeiterin in der Industrie, verkämpfen und verzetteln sich die Sozialdemokraten zum Beispiel beim Bürgergeld. Die SPD verliert bei Geringverdienern und in der Mitte. Sie überlässt die Arbeiterschaft anderen, vor allem der AfD. Statt darauf schnell zu reagieren, verliert sich die Partei in Programmdebatten und lässt zentrale Themen liegen. Wo sind die konkreten Antworten auf steigende Mieten, steigende Abgaben und steigende Abstiegsängste? Wo ist die Reformagenda, die das Land so dringend braucht? An einem Grundsatzprogramm wird gearbeitet. Eine Art Kompass, der SPD sagen soll, wofür sie eigentlich steht. Die Partei lässt sich dafür viel zu lange Zeit. Bis dieses Programm 2027 vorliegen soll, sind weitere Wahlen vergangen und ist es vermutlich zu spät. Die SPD wirkt zerrissen. Die einen wollen sie mehr nach links, die anderen mehr in die Mitte rücken. Es fehlt eine Vision. Wer soll eine Partei wählen, die nicht genau weiß, was und wohin sie will? Die beiden Parteivorsitzenden Baas und Klingbeil bringen keine Kehrtwende. Kein Wunder, keiner von beiden kann sich so richtig um die Partei kümmern. Sie und er sind in der Bundesregierung gebunden, in zentralen Ministerien. Keiner von beiden hat Beinfreiheit, um der SPD Profil und klare Kante zu geben. Geht es so weiter, spendet nicht mal Markus Söder noch Trost. Seine schützende Hand wird die SPD nicht retten.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann. Gleich am ersten Tag der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran wurde der religiöse und politische Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Wir wissen nicht, was sich die US-Regierung für die politische Zukunft des angegriffenen Landes vorgenommen hat, falls sie es selbst weiß. Wenn es ein Regimewechsel war, dann hat sie ihn noch nicht erreicht. Stattdessen einen Generationswechsel innerhalb des Regimes und sogar innerhalb einer Familie, auch wenn die Lebenserwartung des neuen Ayatollah Khamenei Junior zumindest aus israelischer Sicht eine kurze sein dürfte.
Jubelnde Menschenmengen im Iran, sie feiern ihren neuen obersten Anführer Mojtaba Khamenei. Der zuständige Expertenrat, bestehend aus 88 konservativen Geistlichen, hat die Entscheidung gefällt. Und dieser neue Anführer, Mojtaba Khamenei, ist ein Hardliner wie sein Vater. Bislang war er im Verborgenen tätig. Öffentliche Stellungnahmen von ihm gibt es kaum. Mojtaba, 56 Jahre alt, soll die Strippen im Hintergrund gezogen haben, im Büro seines Vaters, wo er viel Einfluss gehabt haben soll. Und nicht nur dort, sagt Iran-Experte Alex Vatanka. Auch wenn er ein Geistlicher ist, ist er in Wirklichkeit eher ein Geheimdienstler und steht der Revolutionsgarde sehr nahe. Er befürwortet den Einsatz von Gewalt gegen in- und ausländische Gegner. Mojtaba wird außerdem vorgeworfen, sich über seine Geheimdienstverbindungen 2005 in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben. Hardliner Mahmoud Ahmadinejad wurde damals gewählt. Und daran, so der Vorwurf, soll Mojtaba mitgewirkt haben, indem er über die Revolutionsgarde religiöse Gruppen bezahlt hat. Auch 4 Jahre später, bei der mutmaßlich gefälschten Wiederwahl Ahmadinejads, die zu einer Protestwelle führte, bekannt als Grüne Bewegung. In weiten Teilen der Bevölkerung dürfte Mojtaba jetzt auf Ablehnung stoßen. Und nicht nur dort gibt es Kritik, sondern auch in regimenahen Kreisen, sagt Alex Vatanka vom Middle East Institute.
His father had been against it.
Sein Vater wollte nicht, dass er Nachfolger wird, denn diese Erbfolge von Vater zu Sohn wollte man ja durch die Islamische Revolution 1979
beenden.
Im iranischen Staatsfernsehen wird der neue Führer jetzt gefeiert. Gezeigt wurde auch ein Projektil mit der Aufschrift »Auf Ihren Befehl, Sayed Mojtaba«. Mojtaba dürfte jetzt allerdings selbst zur Zielscheibe werden. Israel hat bereits angekündigt, jeden Nachfolger ins Visier zu nehmen. Fraglich also, wie Mojtaba Khamenei sein Amt rein praktisch ausführen wird.
Lissi Kaufmann aus dem ARD-Studio Istanbul. In einem weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus aufsehenerregenden Kriminalfall hat die Staatsanwaltschaft Rostock die Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow abgeschlossen. Die Tatverdächtige, die seit November in U-Haft sitzt, wird wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes angeklagt. Mehr von Jonas Hanst.
Es bestehe der hinreichende Verdacht, dass sich die Angeschuldigte am Morgen des 10. Oktober zur Wohnung, in der Fabian gelebt hat, begeben habe und den ihr gut bekannten Jungen unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben soll. So teilte es die Staatsanwaltschaft heute mit. Anschließend soll sie dann mit dem Jungen in ihrem Wagen zu einem Feldstück in der Nähe von Klein-Upal gefahren und dann weiter zu einem Teich gelaufen sein. Dort soll der mutmaßlich geplante Mord laut Staatsanwaltschaft stattgefunden haben, mit mindestens 6 Messerstichen im Bereich des Oberkörpers. Um die Spuren der Tat zu beseitigen, soll sie den Leichnam anschließend angezündet haben. Die Ermittlungen in dem Fall keine leichte Aufgabe, wie Harald Nowak von der Rostocker Staatsanwaltschaft vorhin sagte.
Wir haben natürlich eine Vielzahl von Beweismitteln gehabt, die ausgewertet werden mussten. Allein die Anklage umfasst über 60 Zeugen. Wir hatten auch ca. 1000 Spuren, die man überprüfen und nachgehen musste. Und im Ergebnis dessen sind wir zur heutigen Anklage gelangt.
Die Anklage ist nun beim Landgericht Rostock eingereicht worden. Dieses muss nun die Zulässigkeit prüfen und, wenn es die Anklage zulässt, bis spätestens Anfang Mai die Verhandlung aufnehmen. Der Pflichtverteidiger der Angeklagten, Andreas Ohm, kennt die Anklage bislang nicht. Heute sagte er:
Mein letzter Stand ist vor ca. 4 Wochen, dass es weiterhin Indizien sind, die die Staatsanwaltschaft bewogen haben muss, die Anklage so zu fertigen.
Die bundesweite Anteilnahme an dem Fall Fabian war groß, vor allem auch hier bei uns im Norden. In Güstrow selbst bewegte der Fall viele Menschen. Es fanden mehrere Trauergottesdienste statt, an denen hunderte Menschen teilnahmen.
Jonas Hanst aus der NDR Info Norddeutschland Redaktion. Ein heller Feuerball ist am Abend über Deutschland gezogen und es gab einen Knall. Viele haben es gesehen und gehört. Ein Meteorit, der beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerbrach. Eines der Stücke schlug in Koblenz in Rheinland-Pfalz als Meteorit ins Dach eines Wohnhauses ein. Darüber habe ich am Nachmittag mit dem Astrophysiker Dr. Björn Voss gesprochen. Er leitet das Hamburger Planetarium. Wie groß war dieser Meteor, den man sehen konnte, ehe er gesplittet wurde? Und wie ungewöhnlich oder häufig ist so ein Geschehen?
Zunächst mal ist so ein Geschehen, so ein sehr heller Meteor, wie er gestern über fast ganz Deutschland zu sehen war, sehr selten, äußerst selten. So alle paar Jahre nur sieht man etwas in dieser Art. Und die genaue Größe kann man nun schwer sagen. Da müsste man sich die genauen Daten anschauen. Das ist jetzt noch zu frisch. Das kann ich noch nicht präzise sagen. Aber in der Größenordnung von einem halben Meter dürfte das gewesen sein, dieser Ursprungskörper. Der Begriff Meteor ist da übrigens nicht ganz richtig. Mhm. Die Astronomen haben sich da ein Trio von Begriffen zurechtgelegt. Der Meteor, das ist der Name der Leuchterscheinung. Mhm. Also bloß die Leuchtspur, nicht das Ding, was dahinter steht. Das Ding, was dahinter steht, heißt Meteoroid. Mit D am Ende. Und wenn es dann tatsächlich als Stein runterfällt, was ja nicht immer so ist, meistens verglüht es vollständig, wenn es als Stein runterfällt, dann ist es ein Meteorit mit T am Ende. Und diese drei Begriffe werden gern verwechselt. Man darf sie auch verwechseln, sie sind ja verwirrend genug. Aber tatsächlich, der Meteoroid, der war vielleicht so einen halben Meter groß und hat dann eben einen sehr hellen Meteor, Leuchterscheinung, hervorgerufen.
Kann es eine Vorhersage geben? Kann man Meteorite in einem und Meteorite vor allem in einem Monitoring im Auge behalten?
Ja, das ist die Frage, ist sehr gut formuliert, denn man kann sie im Auge behalten, aber noch gibt es kein lückenloses Monitoring oder keine lückenlose Vorhersage. Diese Meteoroiden gibt es ja in allen Größen, bis hin zu hunderten Metern sogar. Im letzteren Fall, wenn die dann die Erde treffen, gäbe es eine gewaltige Explosion, große Schäden. Diese kann man sicher vorhersagen und auch Jahre vorher sogar schon identifizieren und dann eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber die kleineren, so etwas von der Größe, um die es gestern ging, die kann man zwar theoretisch finden, in Einzelfällen ist das auch schon einmal im Vorfeld gelungen, dann sieht man eben im Fernrohr ein winziges Pünktchen einen Tag vorher und kann dann vorhersagen, morgen um 1.27 Uhr wird das über dem Ärmelkanal einschlagen oder so ähnlich, genauso ist es schon mal gelungen. Aber weil diese kleinen Dinge eben so schwer zu finden sind, die Nadel im Heuhaufen, gelingt das noch nicht lückenlos und dieses gestrige eben, das kam ohne Vorhersagen.
woher aus Raum und Zeit kommt so ein Ding? Ist das so etwas wie ein launenhafter Nachhall zum Urknall und erinnert uns an die kosmische Dimension unserer Existenz auf irgendwie unserem dann doch sehr kleinen blauen Planeten?
Mit Augenzwinkern gesprochen ist natürlich jede kosmische Erscheinung ein Nachhall des Urknalls. Aber tatsächlich, soweit müssen wir nicht zurückgehen, die meisten Meteoroiden, die meisten Brocken, die da herumfliegen, sind jüngere Bruchstücke, die im Asteroidengürtel, vor allem zwischen Mars und Jupiter, als Spur oder als Überreste modernerer, nur wenige Millionen Jahre alter Kollisionen entstehen und dann eben irgendwann durch Zufall ihren Weg zur Erde finden. Einige wenige sind Bauschutt aus der Urzeit des Sonnensystems, 4,5 Milliarden Jahre alt. Das sind aber gar nicht mal die Mehrheit, die meisten sind jüngere Bruchstücke, wo dann später noch einmal zwei größere Asteroiden zum Beispiel kollidiert sind. Bei diesem konkreten weiß ich es nicht, aber ich vermute Letzteres.
Was ist besorgniserregender, so ein Urstein oder Trümmer hin und wieder im Anflug auf die Erde oder der Weltraumschrott, der uns umkreist, von Schraubenziehern über Raketenteilen bis zu alten Satelliten?
Da sind natürlich ganz unterschiedliche Gefahren angesprochen. Die Meteoriten können die Erde treffen, äußerst selten und von daher eigentlich keine nennenswerte, ernstzunehmende Gefahr für uns. Der Weltraumschrott betrifft uns auf der Erde wenig bis gar nicht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen kann da nichts uns auf der Erde treffen, aber das ist natürlich ein großes Problem für die Raumfahrt. Gesamtgesellschaftlich der Weltraumschrott das größere Problem.
Der Leiter des Planetariums Hamburg, Björn Voss, am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Montag.